So, was für ein genialer Start in den Gottesdienst, oder? Sehr schön. Ich freue mich. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch auch noch was Gewinnbringendes weitergeben darf, was ich von Gott einfach gehört habe, was für diesen Sonntag dran ist. Meine Predigt hat einen ewig langen Namen. Denke größer. Begegne deinem Gott. Rechne mit Jesus. Und ich möchte mit euch heute über diesen Sessel hier sprechen. Der steht jetzt schon seit Anfang Januar hier auf der Bühne. Und ich habe gedacht, eigentlich würde ich gerne in eure Köpfe gucken, was ihr so gedacht habt, als ihr ihn gesehen habt. Jemand sagte, oh wie schön, ein Ruheplatz am Kreuz. Jemand anders hat vielleicht gedacht, sag mal, stellen Sie jetzt schon Ihre alten Möbel da oben ab. Muss das sein, so viel Kruschkram auf der Bühne? Und wer weiß, was noch alles dazwischen lag. Bevor der Sessel heute Abend oder spätestens nächste Woche verschwunden ist, wird es Zeit, über ihn zu sprechen. Über den Platz unterm Kreuz, über den Platz in der Gegenwart Gottes, den hoffentlich jeder von euch in seinem Leben hat, ohne dass wir hier auf die Bühne rennen und uns hier hinsetzen, sondern sinnbildlich für euren Alltag. Genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es oft so, dass die Woche ganz schön vollgepackt ist. Unsere Zeiten sind ultra herausfordernd, finde ich. Und es gibt viele Dinge, denen wir uns stellen müssen. Viele Aufgaben auf der To-Do-Liste, ja, wo man manchmal gar nicht weiß, wie man die zu Ende kriegt. Oder wir haben einfach Jobs, wo wir so ganz anderen Werten begegnen, als wir sie selber haben und als wir sie selber sonntags hier hören. Wir haben vielleicht auch mit Anfeindungen zu kämpfen, in den Plätzen, wo wir sind, manchmal auch tatsächlich in der Familie. Oder wir kämpfen auf gesundheitlicher Basis und sind da mit großen und kleinen Herausforderungen einfach dabei, uns dem zu stellen und zu sagen, wie kriege ich das eigentlich unter einen Hut mit dem, was ich sonntags höre. Und wie geht's uns dann unter der Woche? Fangen wir an zu strampeln und zu kämpfen, zu zagen, krempeln die Ärmel hoch, geben unser Bestes, schaffen bis zum Umfallen. Und an der Stelle möchte ich sagen, stopp. An genau diesem Punkt, montags bis sonntags, ist es gut, immer wieder die Bremse reinzuhauen. Denn meine Erfahrung ist, und da gebt ihr mir vielleicht recht, dass mit verbissenen Zähnen und eigenen Bemühungen wir meistens überhaupt nicht weiterkommen. Möglicherweise merkst du das dann auch jeden Sonntag hier im Gottesdienst. Das geht mir auch manchmal so, im Lobpreis dann wieder zu merken, boah Herr, ich bin dir diese Woche wirklich davongerannt. In der Predigt zu merken, ja stimmt, wollte ich doch eigentlich umsetzen, aber jetzt ab morgen. Und dann geht das gleiche Spiel von vorne los. Hier bei Gott in der Begegnung mit ihm, da werden unsere Schlachten geschlagen. Da werden unsere Entscheidungen getroffen. In der Begegnung mit ihm klären sich die Weichen für unsere Zukunft und unsere Gegenwart, da bin ich überzeugt. Hier unterm Kreuz, da findet Heilung für deine Seele statt, für deinen Körper. Hier auf diesem Platz entscheidet sich, wie dein Leben läuft und nirgends sonst. Und deshalb ist die Frage, was hast du da für einen Platz in deinem Leben im Alltag? Suchst du die tägliche Begegnung mit ihm? Oder ist es vielleicht auch manchmal so, und auch hier spreche ich von mir selber, dass es Situationen gibt, wo wir den Kontakt mit Gott ein bisschen meiden, weil es uns gar nicht so recht ist, wenn er uns immer reinspricht. Wie viele Entscheidungen treffen wir und wie viele Entscheidungen treffen wir in der Absprache mit dem Herrn? Ich glaube, täglich zu Gott zu kommen bedeutet, Kraft zu bekommen für den Tag, bedeutet, dass der Blick sich scharf stellt, so wie sonntags hier im Gottesdienst auch. Und wenn wir das nicht tun, bedeutet es auch, dass wir unseren Gedanken überlassen sind und dass wir vieles von dem Segen, den er uns täglich schenken möchte, dann eben auch verpassen können. Nichts kann diesen Ort ersetzen. Jesus selber hat in seinem Leben ständig die Gegenwart seines Vaters gesucht. Das lesen wir jetzt gerade im Hinblick auf Ostern auch wieder, Zum Beispiel beim Garten Gethsemane, ja, wo er gekämpft hat mit dem Weg, den er für uns gegangen ist und einfach auch die Kraft von Gott wiederbekommen hat. Und das, obwohl Jesus ein Teil der Dreieinigkeit ist, wo man denken sollte, also der hat es ja jetzt wohl wirklich nicht nötig. Aber das hatte er und er ist uns ein Vorbild. Und auch sonst in der Bibel, die ist voller Geschichten von Menschen, die beauftragt werden vom Herrn in der Begegnung mit ihm, die seine Wunder erleben mit ihm, die auch mal so rechts und links abbiegen und uns herrlich ähnlich sind und sich verrennen, wenn sie nicht auf Gott hören und wieder umkehren. Viele von uns hier im Raum leben, glaube ich, schon sehr lange mit Jesus. Und andere haben ihn vielleicht ganz frisch entdeckt und staunen, wie genial Gott ist. Und es ist völlig egal, wo du stehst, diese Beziehung zu ihm zu leben, ist das Wichtigste in deinem Leben. Und gerade weil über die Länge des Weges doch aus vielem Routine wird und aus einer guten Routine auch mal ganz schnell ein leeres Ritual werden kann, möchte ich heute mit uns diese Gedanken wieder schärfen, Gott im Alltag zu suchen und diese Zeit mit ihm lebendig zu halten oder wieder neu zu beleben. Und die wichtigste Frage ist natürlich zuerst, gibt es so einen Platz in deinem Alltag? Wann, wo und wie begegnest du Gott zwischen den Gottesdiensten? Es kann dein Küchenstuhl sein, dein gemütlichster Sessel, an dem du deine Mittagspause verbringst, der Ort in der Firma, vielleicht ein Zugplatz beim Pendeln jeden Tag. Welche Zeit und welchen Ort hast du, um Gott zu begegnen? Und wenn du jetzt so innerlich denkst, durchgefallen, dann ist genau das diese Woche deine Aufgabe. Finde diesen Platz und finde diese Zeit. Wenn du kein Mensch sein möchtest, der sich ständig in seinen persönlichen Sackgassen verrennt, der unnötige Grabenkämpfe kämpft oder auf der Stelle tritt, dann brauchst du diesen Platz. Und er ist auch durch keinen Hauskreis und durch keine Predigt der Welt zu ersetzen. Nirgendwo sonst als in der persönlichen Begegnung mit Jesus kannst du dermaßen wachsen und Führung erleben. Als ich die Deko hier aufgebaut habe, da habe ich Gott gefragt, ob er mir einen Bibelvers dazu hat, den ich da vielleicht dazustellen könnte. Und dann kam mir sofort ins Ohr Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der allmächtige Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Aber das wollt ihr nicht. Und ich habe sofort gedacht, Herr, kann ich bitte einen anderen Vers haben? Das war jetzt irgendwie nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Aber es blieb bei dem Wort und ich muss euch ganz ehrlich sagen, jede Woche, wenn ich reingelaufen bin, hatte ich diesen Vers wieder im Ohr und deshalb gehört er auch hier jetzt in diese Predigt. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein, aber das wollt ihr nicht. Und dazu habe ich einfach den Eindruck, dass Gott heute Morgen dem einen oder anderen von uns sagt, würdest du mehr Zeit mit mir verbringen und mich in dieser Zeit tatsächlich auch zu Wort kommen lassen? Würdest du den Platz in meiner Gegenwart einnehmen und zuhören, was ich dir zu sagen habe, dann wärst du stark. Wenn ich dir begegnen dürfte und du glauben und tun würdest, was du an diesem Ort der Stille hörst, dann wärst du auch mitten in deiner Schwachheit stark. Dann sähe dein Leben anders aus. Dann könnte ich für dich vieles lösen. Krampf und Stress könnte immer wieder von dir abfallen, weil du erkennen würdest, was wirklich zählt und dass ich es bin, der wirkt. Nein, du wärst nicht unbeschwert und sorgenfrei, aber du kämst zur Ruhe bei mir. Und dann könnten wir wirklich Dinge bewegen. Ich würde Wunder tun. Ich habe so viel für dich bereit, doch es wird nur in dieser engen Verbindung mit mir auch Wirklichkeit werden. Und ich glaube, wenn das ein Wort für dich ist, dann spürst du das jetzt auch in deinem Herzen. Es gibt Gebete, die beantwortet Gott unheimlich schnell und direkt. Und ich glaube, das Gebet, dass wir mit ihm in Kontakt sein wollen, ist genau so eins. Ja, Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Gott ist Gemeinschaft in sich selber. Und in der Bibel lesen wir schon ganz vorne, der Adam hat Mist gebaut und versteckt sich vorm Herrn. Und Gott läuft abends durch den Garten und ruft ihn und sucht ihn. Adam, wo bist du? Er hat ihn vermisst. Er hat ihn so vermisst, er hat uns so vermisst, dass Jesus für dich und mich auf diese Welt kam. Dass er unsere Schuld auf uns nahm und ans Kreuz ging, um den Tod und die Schuld zu besiegen, damit wir wieder mit Gott Gemeinschaft haben können und mit ihm ins Reine kommen. Römer 8, Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Deshalb, Gott will nicht, dass du ihm beweist, wie toll du für ihn arbeiten kannst und dass du seine Liebe verdienst, weil du alles im Griff hast. Mal ganz ehrlich, wir haben überhaupt nichts im Griff. Nicht ohne Gott. Deshalb dürfen wir aufhören, aus eigener Kraft uns anzustrengen und zu ihm kommen. Wenn du ihn fragst, Herr, wie kriege ich es hin, dass ich mir mehr Zeit für dich nehme, dann bin ich sicher, dass dir ganz schnell ein Gedanke in den Kopf kommt. Ein Gedanke, den der Heilige Geist dir schenkt und der wartet schon förmlich drauf, dass du ihn fragst. Und deine Aufgabe ist es, den Gedanken wahrzunehmen und nicht zu sagen, was ist das jetzt für ein blöder Gedanke? Dann bleibt nämlich alles beim Alten. Sondern trau dich und setz es um. Nicht irgendwann, sondern in den nächsten 24 Stunden. Gott weiß, wie du tickst und wie es klappen kann. Und dann darfst du üben. Nächste Frage. Wie sieht eigentlich deine Zeit mit Gott aus? Wenn du hier auf diesem Sessel sitzt, wie geht's dir dann? Drehst du dich um Gott oder drehst du dich um dich selber? Musst du vielleicht mal wieder den Blick heben? Ich wollte mich da hinsetzen, ich mache es jetzt nicht mit dem Mikro, aber wir könnten da auch so sitzen und dann gucken wir so auf unsere Füße und drehen uns so um unsere Gedanken, vielleicht um die Dinge, die an dem Tag auf uns zukommen und ganz arg wenig, dass wir den Blick aufheben zum Herrn. Alles kann zur Routine werden, auch unsere Zeit mit Gott. Und manchmal spulen wir dann nur noch runter, was Gewohnheit ist. Ich sage es euch ehrlich, auch das ist nicht schlecht, denn ich glaube, dass Gott auch in Zeiten, in denen unsere stille Zeit mit ihm vielleicht ein bisschen arg still ist, in uns wirkt und dass er treu ist. Aber es ist nicht das Ziel. Es ist nicht, was er tun möchte. Und wir dürfen uns auch immer wieder mal so selber in die Rippen boxen und sagen, hey Gott, ich muss dir deine Welt nicht erklären und ich muss dir schon gar nicht dein Wort erklären. Und ich muss dir gar nicht so lange vorerzählen, wie es mir geht, weil das weißt du doch ganz genau. Und dann darf ich nach dem Klagen den Blick wieder nach oben richten, auf Gott, auf das, was wirklich ist, wichtig ist. Ich fand es irgendwie super spannend, was in den letzten 2 Monaten mit diesem Sessel hier passiert ist. Da kichert es schon. Der ist nämlich gewandert. So ganz langsam, immer so ein kleines bisschen weiter, an den Rand, nach hinten. Und logischerweise hat es was mit dem Putzen zu tun und mit technischen Arbeiten, aber ich habe gedacht, was für ein geistliches Bild. Ja, so geht es uns doch in unserer stillen Zeit auch oft, dass die Zeit mit Gott immer mal so ein bisschen an den Rand rutscht, in den Hintergrund rutscht von unserer Aufmerksamkeit. Und ein anderes Mal kam ich hier rein und dann war hier super schön aufgeräumt. Die Andachtsbücher, die waren ordentlich gestapelt und zur Seite gepackt. Die Decke, die war hier nicht so drüber geschlungen, sondern ganz akkurat hingelegt. Es war alles noch da, aber es sah ein bisschen aus wie in einem Museum, wo man sich denkt, aha, okay, das kann ich angucken, aber ich darf mich da auf keinen Fall hinsetzen. Ich könnte ja was durcheinander bringen. Und auch das fand ich ein schönes Bild. Denn manchmal geht es in unserer Zeit mit Gott auch so strukturiert und ordentlich zu, dass für eine gemütliche Unterhaltung mit unserem Vater gar nicht mehr so viel Platz ist. Und vielleicht gibt es auch Zeiten, wo wir die Bibel nur von außen angucken, weil wir denken, wir wissen ja sowieso, was da drin steht. Und dann öffnen wir auch unsere Seele mit der Zeit nicht, weil es uns nicht immer passend erscheint, Gott hineinsehen zu lassen und hineinsprechen zu lassen. Denn genau das möchte Gott tun. Das tut er. Reinsprechen. Lieben. Auffühlen, zurechtbringen, den Finger drauflegen, heilen, stärken, ermutigen, beauftragen, herausfordern, trösten, sich offenbaren. Niemand versteht dich so gut wie Jesus, nicht mal du selbst. Er gab sein Leben für dich, er liebt dich und er versteht dich und er will dich an sein gutes Ziel bringen und dich begleiten. Ich möchte uns heute einladen, größer zu denken. Größer denken ist der Name eines 20-tägigen Bibelleseplans, den ich gemacht habe auf meiner Bibel-App. Die App heißt YouVersion, findet ihr im App Store, falls euch das interessiert, und hat als Symbol einfach so eine kleine, schlichte, braune Bibel drauf. Und da ist eben die Bibel drin und darüber hinaus Impulse für den Tag und auch so Andachten zu verschiedensten Themen. Denke größer ist von Konrad Blaser von der Hope and Life Church. Und was er geschrieben hat, fand ich so genial, dass ich es einfach mit euch teilen möchte. Nicht alle 20 Tage, keine Sorge, aber ein Ausschnitt zum Beispiel aus Tag 4. Ich zitiere. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Und wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Viele Jahre behaupteten Experten, dass es nicht möglich sei, eine Meile, das sind 1,69 irgendwas Kilometer, unter 4 Minuten zu laufen. Sie hatten den menschlichen Körper studiert und jeder kam zu dem Schluss, dass dieser bei einem solchen Tempo zusammenbrechen würde und ein solches Tempo sowieso nicht möglich sei. Doch dann kam ein junger Mann namens Roger Bannister, der diesen negativen Aussagen keinen Glauben schenkte. Er schützte seine Gedanken und ließ nicht zu, dass die scheinbaren Wahrheiten sich in ihm einnisten konnten. Er trainierte hart und im Mai 1954 lief er an einem Wettkampf eine Meile unter 4 Minuten. Doch was ich fast noch bemerkenswerter finde, ist, dass 46 Tage später eine weitere Person eine Meile unter 4 Minuten lief. Und in den darauffolgenden Jahren sage und schreibe 336 Läufer eine Meile unter 4 Minuten liefen. Menschen sagten, das ist unmöglich. Roger bewies der Welt das Gegenteil. Und viele fanden den Mut, es auch zu wagen. Wenn wir uns entscheiden, Dinge in unserem Leben zu überwinden, Grenzen zu sprengen und nicht im Status quo stehen zu bleiben und Unmögliches mit Gott zu machen, dann werden nicht nur wir selbst erleben, wie dies zu einem Segen für uns wird. Unsere Schritte werden auch andere Menschen motivieren, etwas zu wagen. Lass dich dort, wo du heute bist, nicht nieder. Gott hält mehr für dich bereit. Entscheide dich, ein Überwinder zu sein, immer und immer wieder. Zitat Ende. Wow, oder? Und dabei bist nicht du mit deiner Leistung gefragt, sondern Gott in dir und Gott für dich. In Johannes 15, Vers 7, das ist das Gleichnis vom Weinstock und den Reben, da steht: Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Nein, Gott ist kein Wunschautomat. Und es gibt da diese Diskrepanz zwischen Gebet und Erfüllung unserer Gebete. Und ganz ehrlich, ich kann sie euch auch nicht erklären. Und ich werde es auch nicht wirklich versuchen. Wir können nur raten, warum Gott manche unserer dringendsten Wünsche nicht erfüllt. Aber es liegt ganz bestimmt nicht daran, dass wir ihm nicht wichtig sind. Wir können da nur vertrauen, dass seine Pläne, die größer sind als unsere, gute Gründe haben. Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir mehr erleben können und werden, wenn wir uns ihm immer wieder neu anvertrauen. Denn Gott ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert. Es ist der gleiche Gott, über den wir all diese wunderbaren Geschichten in seinem Wort lesen, und er tut diese Dinge heute noch. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass in dem Vers steht: Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das steht quasi als Bedingung da für die Gebetserhörung. Und wisst ihr, lange habe ich an der Stelle ganz schön geschluckt und habe gedacht, okay, da habe ich eh verloren, ich kann das nicht schaffen, die Bibel so zu verinnerlichen, dass das auf mich zutrifft, egal wie lange ich in ihr lese. Und dann hat Matthias mir mal gesagt, dass hier das Wort Rema steht. Ich konnte es jetzt nicht nachgucken. Dass es nicht darum geht, dass wir die Bibel auswendig lernen und in unserem Herzen haben, sondern dass es um diese persönlichen Worte geht, die Gott zu uns spricht. Sprich um seine Verheißungen, seine Berufungen und auch seine Ermahnungen. Wenn du da sitzt und sagst, boah, das hat mich getroffen, das gilt mir, das ist ein Rema. Und das soll in deinem Herzen bleiben. Das sollst du festhalten und du sollst es dir nicht mehr rauben lassen. Du sollst dich draufstellen, wie auf einen Felsen und es nicht mehr hergeben. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass wir uns im Alltag diese Zusagen Gottes immer wieder wegnehmen lassen oder sie zumindest in Frage stellen, wenn sie auf die Realität treffen. Und dann werden wir unsicher, wir fangen an zu zweifeln, die Gedanken werden schwerer, wir schrumpfen innerlich. Und warum? Weil wir auf die Umstände schauen und nicht auf Gott. Denkt an Petrus. Der Petrus konnte sogar übers Wasser laufen, buchstäblich, so lange, bis er auf die Wellen geguckt hat, statt auf Gott. Und dann ging er unter und Jesus zog ihn wieder hoch. Die Frage ist, wie können wir eigentlich gegensteuern? Und dafür gibt es ganz bestimmt nicht so ein Patentrezept. Ich habe mich entschieden, euch mitzuteilen, wie ich versuche, gegenzusteuern. Ich habe vor Jahren mal, weil mir das immer wieder so ging, ein Gebet aufgeschrieben und einlaminiert und in meine Bibel gelegt. Und das hole ich immer wieder raus, wenn ich merke, dass sich meine Gedanken so um mich drehen und ich den Blick nicht erhoben kriege auf Jesus. Ich lese es euch jetzt einfach mal vor. Und es ist nicht, weil das so toll ist, sondern um euch ein Beispiel zu geben. Ich habe versucht, das, was Gott mir wichtig gemacht hat, da reinzupacken. Hallo Herr, danke für den neuen Tag. Danke, dass ich in deine Gegenwart treten darf und bei dir sein darf. Danke, dass ich von dir empfangen kann und voller Erwartung sein darf, was du heute vorhast. Du hast mich an meinen Platz gestellt, in meine Ehe, in meine Beziehungen, an meine Arbeit, damit ich mit dir zusammen heute Licht und Salz bin. Danke, dass ich nichts produzieren muss, dass ich nicht mich dir beweisen muss und auch nicht allen anderen. Ich lebe aus deiner Gnade. Ich empfange von dir. Ich möchte heute deinen Impulsen folgen und erbitte von dir ein hörendes Ohr und dass ich meine Fragezeichen und Einsprüche weglasse und diesen Impulsen folge, weil du alles vorbereitet hast, weil du gute Pläne hast, weil du mich weitertragen möchtest, als meine Möglichkeiten sind. Du bist das E-Bike für mein Leben. Und ich danke dir, dass du ein gegenwärtiger Gott bist, der spricht und sich mitteilt und dass du heute andere segnen möchtest, weil wir beide zusammen durch diesen Tag gehen. Herr, ich entscheide mich, Gutes zu erwarten. Ich trenne mich vom Negativen und segne die Menschen, mit denen ich zu tun haben werde. Hilf mir. Du kennst mein wankelmütiges Herz und wie schnell ich dich aus den Augen verliere. Hier bin ich, Herr. Das ist meine Art, in solchen Zeiten den Tag zu beginnen. Und vielleicht kann es eine Inspiration sein für den einen oder anderen von euch, etwas zu formulieren, das diese Verheißungen, diese Worte Gottes enthält, die du selber empfangen hast. Und egal, ob du das beten möchtest oder nicht, schreib dir auf, was Gott dir zusagt, damit es dir keiner mehr raubt. Das sind kostbare Edelsteine in deinem Leben. Bete über sie und bete sie in deiner Situation durch. Gott steht zu seinem Wort. Und zum Schluss möchte ich noch mal etwas aus dieser Bibellese, Denke größer von Konrad Blaser, mit euch teilen. Das war der Abschluss aus dem Tag 20. Und der beginnt mit einem Vers aus Epheser 6, Vers 14, wo es um die Waffenrüstung Gottes geht. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und es gibt Übersetzungen, da steht hier Brustpanzer und in anderen steht Panzer. Jetzt der Text. Zieh den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Durch unseren Glauben an Jesus und seine Gnade sind wir befreit von unseren Fehlern, Sünden, Krankheiten, Nöten und Ängsten. Die Gnade Gottes macht uns gerecht. Und Paulus fordert uns auf, dass wir jeden Tag von Neuem diesen Brustpanzer anziehen sollen. Täglich sollten wir uns daran erinnern, dass wir die Zustimmung Gottes haben, dass Gott für uns ist. Gedanken mögen uns einreden, dass wir den Segen Gottes nicht verdient haben, weil wir noch Dinge falsch machen, weil wir zweifeln, noch nicht alles verstehen, nicht genug in der Bibel lesen und immer noch sündigen. Doch statt diesen Stimmen Raum zu geben, steh auf, zieh den Brustpanzer an und sage zu diesen Stimmen: Mir ist egal, was ihr sagt. Ich brauche eure Zustimmung nicht. Ich habe die Zustimmung Gottes. Durch seine Taten bin ich befreit, bin ich gerecht und ist mir vergeben. Ich werde auch heute den vollen Segen Gottes in meinem Leben sehen und ergreifen. Spannend ist, dass Paulus hier das Bild des Brustpanzers nimmt. Ein Brustpanzer schützt den absolut wichtigsten Teil des Menschen, unser Herz. Du hast sicher Bereiche in deinem Leben, wo du noch stolperst, wo du Fragen hast und wo du es nicht auf die Reihe kriegst. Jeder von uns hat solche Bereiche. Doch wenn wir uns selbst anklagen, wird uns das nicht weiterhelfen. Wenn wir diesen Panzer der Gerechtigkeit anziehen, dann sagen wir damit: Gott ist auf meiner Seite. Gott ist zufrieden mit mir. Gott arbeitet an mir. Ich bin nicht perfekt, aber mir ist vergeben. Ich habe noch diese oder jene Schwäche, aber Gott formt mich auch in diesem Bereich. Ich schaue nach vorn. Ich schaue auf Gott, der mich gerecht macht. Wir haben die Zustimmung Gottes nicht bekommen, weil wir gute Menschen sind. Gott hat sich schon für uns entschieden, bevor wir überhaupt auf diese Welt gekommen sind. Schon im Bauch unserer Mutter, ja sogar noch viel vorher, so lesen wir es in der Bibel, hat Gott uns designt, geplant und geschaffen. Wenn wir beginnen, an Gott zu glauben und uns nach ihm auszurichten, werden wir mehr und mehr zu dem Menschen, den Gott schon von Anfang an in uns gesehen hat. Deshalb ist kein noch so großes Versagen eine Überraschung für unseren Gott. Statt dich anzuklagen, bedanke dich bei deinem Gott, dass er eine Antwort darauf hat, dass er trotzdem einen guten Plan hat, dass er dich trotzdem akzeptiert, liebt und du in seinen Augen seine Zustimmung hast. Gott sieht unser Potenzial. Gott sieht den Prozess. Zitat Ende. Nächste Woche wird der Sessel hier auf der Bühne verschwunden sein. Ich hoffe und vertraue, dass spätestens dann jeder Einzelne von uns hier so einen Ort der Begegnung mit Gott in seinem Alltag hat. Jeden Tag. Auf seine ganz eigene, persönliche Art. Und wir müssen uns auch nicht vornehmen, da jeden Tag 2 Stunden zu verbringen. Wenn man mit 10 Minuten und 1/4 Stunde beginnt, freut sich Gott auch. Verbringe Zeit mit deinem Herrn. Mach das fest, jetzt gleich. Ich möchte Gelegenheit geben zu einem Moment der Stille. Kein lautes Gebet, sondern du und dein Herr. Und dann wollen wir in den Lobpreis einsteigen. Amen.